Hefter. Ich habe heute zur Sonntagsvorlesung ein Thema vorbereitet, was ich die Kirtan von Lord Chaitanya gerne nennen möchte. Kleine Sekunde, wir machen hier noch gerade alles fertig. Danke, Retro. Ich möchte ein paar einleitende Worte zu diesem Thema sagen. Wenn wir in den Tempel der Hare Krishna Bewegung kommen, dann fällt uns ja auf, dass ein großer Teil der Zeit, die wir im Tempel verbringen, in irgendeiner Weise der Hare Krishna Mantra gesungen wird oder ertönt. Auch wenn wir dann die Devotees Krishnas zufälligerweise auf der Straße erleben, dann singen sie Hare Krishna für Stunden manchmal. Wir haben gerade in Indien ein sehr großes Festival gefeiert, das Festival von dem Begründer der Hare Krishna Bewegung, Chaitanya Mahaprabhu, der vor 500 Jahren diese Bewegung gegründet hat. Und es war interessant, vor dem eigentlichen Erscheinungstag, der am Donnerstag vergangener Woche war, haben wir ebenfalls für 4,5 Stunden jeden Tag, ich habe es falsch ausgedrückt, für 4,5 Tage jeden Tag für 12 Stunden den Hare Krishna Mantra gesungen. Also jedem, der sich mit dem Krishna-Bewusstsein beschäftigt, muss auffallen, dass hier ein großes Schwergewicht auf das Singen der heiligen Namen des Hare Krishna Mantras, wie wir sie im Hare Krishna Mantra finden, gelegt werden. Und ich möchte euch sagen, das ist nicht nur, weil wir nicht andere Lieder kennen oder weil wir zu viel Zeit hätten im Leben und irgendwie versuchen, die Lücken zu füllen in unserem Dasein, die Zeitlücken mit Singen. Da ist eine große Theologie, das heißt eine große Philosophie dahinter. Eine Philosophie, die eben begründet, warum wir Hare Krishna singen. Und dann auch, man wird ferner auch genau gesagt, wie das zu tun ist. Denn es ist praktisch der Übungsweg oder die spirituelle Praxis, die wir als Bewegung ausüben und von der wir fest überzeugt sind, dass sie also, wenn sie von vielen Menschen aufgegriffen wird, eine unglaubliche Wirkung hat in deren spirituellen Erhebung. Also, ich möchte heute sehr gerne über den Hare Krishna Mahamantra sprechen und über die Bewegung, die mit Chaitanya Mahaprabhu begann. Ich sehe gerade, du sprichst Deutsch, glaube ich, oder? Du sprichst ja Deutsch? Englisch. Und du übersetzt für deinen Nachbarn in die Stummsprache, Taubstummsprache? Weil ich sehe euch die ganze Zeit im Austausch. I see you have an exchange with your neighbor. You're translating into the language of the deaf people.
Some words.
And your neighbor is a deaf person. Wonderful. I mean, wonderful that he came and that you presented him. Yes. I understand the situation. And you don't speak really English, but you don't speak German, but you try to pick up some words, and then, wow, this is really heart-touching. Das ist unglaublich. Habe ich das mitgekriegt, als jemand, der das in Taubstummensprache übersetzt, ohne Deutsch zu können. Das ist also ein ganz besonderes Phänomen. Ich habe das noch nie. Ja, also ich wundere mich, was dann zum Schluss ankommt, aber das ist vielleicht gar nicht die Frage hier, sondern Ach so, jetzt willst du das vom Deutschen ins Englische übersetzen und dann unglaublich. Also das ist sowas im Zürcher Tempel, dass ich sowas nochmal auf meine alten Tage erleben darf. Also wollt ihr vielleicht, dass du in Ruhe sprechen kannst, so nach hinten gehen? I suggest you go in the back and then you have your three translation system going on. Wunderbar. Unglaublich, nicht? Also, wir merken, hier ist ein großer, guter Wille da, nicht? Unglaublich, irgendwie. Jetzt muss ich aber was Gutes sagen, sonst. Hast du es mitgekriegt? Is there someone else who has a special situation in English? Also haben wir noch. Aha, so in this way you get your English also.
Anybody else needs English?
Yeah, if someone, yes, anyone needs English? Ich spreche Hochdeutsch, also das ist leicht verständlich. Schweizerdeutsch ist sehr schwierig. Gut, dann fangen wir mal an. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prajaline Nirvishesha Sunyavadi Paskatyare Sadarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare.
Ich möchte euch heute ein bisschen über den geschichtlichen Hintergrund des Singens von Hare Krishna informieren, sodass ihr einen kleinen Eindruck bekommt, warum das so wichtig ist oder wie sich das entwickelt hat und vielleicht auch sogar, damit ihr ein bisschen Motivation im Herzen empfindet, zu Hause zu singen, auf der Arbeit zu singen, im Tram zu singen und einfach singende Menschen zu werden und euch ein bisschen einzuschwingen in das, was Chaitanya Mahaprabhu das Yuga Dharma nannte, den Prozess, der in diesem Zeitalter zu einer großen spirituellen Erkenntnis führt. Gut. Ihr müsst wissen, dass der Begründer der Hare Krishna Bewegung Chaitanya Mahaprabhu hieß und vor etwa 522 Jahren in Navadvip erschien, einer kleinen Stadt, die an der Ganga liegt und zwar in einem Stromgebiet, dem Ganga-Stromgebiet, welches sehr interessant ist. Ganga hat dort 9 Inseln in das Land gegraben und Navadvip heißt so viel wie 9 Dvipas. Nava heißt 9 Dvipas, 9 Inseln. Ist aber eine Stadt auf einer dieser Inseln. Man kommt von einer Insel zur nächsten mit diesen malerischen Holzbooten, die ganz friedlich von Schiffern gestarkt werden, also mit Stäben und langen Stangen. Wie bewegen sie diese Boote von Insel zu Insel? Chaitanya Mahaprabhu ist in dieser romantischen
Insellandschaft erschien und hat dann dort eine große Bewegung ins Leben gerufen, die Bewegung des Singens der heiligen Namen Gottes. Er selbst ist während seines Erscheinens oder zu dem Zeitpunkt, als er da war, oft von Insel zu Insel gefahren, mit Booten auch, und hat gesungen, und seine Lieder waren ungefähr so: Oh Menschen, die ihr noch immer schlaft. Und es war so zur Morgenszeit, ist er so durch die Gegend gezogen mit seiner Kirtan-Gruppe und hat in den Dörfern gesungen und die Menschen richtig aufgeweckt, hat gesagt, gesungen: Oh Menschen, die ihr noch immer schlaft, wie lange wollt ihr noch in der Illusion schlafen? Füllt eure Mütter, eure Münder, nicht Mütter, Münder, Maus, mit dem heiligen Namen. Das wird euch von aller Illusion befreien. Seine Gesänge oder Lieder, die vom ekstatischen Trommeln und ekstatischen Tanzen begleitet waren, waren sehr, sehr infektiös, hätte ich fast gesagt, also sehr anziehend. Wenn er irgendwo den Marktplatz des heiligen Namens eröffnete, so heißt das in der poetischen und symbolischen Sprache, also wenn er irgendwo sang und die heiligen Namen dann verteilte durch sein Singen und Tanzen, kamen Millionen von Leuten zusammen und wurden bei diesen Zusammenkünften von einer Art elektrischen Bhakti erfasst. Also damit möchte ich ausdrücken, dass sie bis ins die letzte Pore ihres Daseins bewegt wurden von diesem ekstatischen Singen und Tanzen und innerhalb ganz kurzer Zeit auf die höchsten Stufen des Gottesbewusstseins kamen, wo sie 8 Symptome der Ekstase zeigten und frei wurden von ihren materiellen Anhaftungen, materiellen Anfeindungen, materiellen, ja, das, was wir alle kennen, was in uns so Humor, Tag und Nacht, und wirklich ausbrachen in ekstatisches Weinen, was dadurch hervorgerufen wurde, dass sie tatsächlich in die Gegenwart Gottes transportiert worden waren, durch dies Singen und Tanzen. Chaitanya Mahaprabhu war nicht immer, also von Anbeginn an, in diesem ekstatischen, sagen wir mal, dieser ekstatischen Verbreitung des Gottesbewusstseins tätig. Er hatte davor eine sehr renommierte Sanskrit-Schule und hatte in Navadvip den Lehrstuhl des allergrößten Gelehrten. Ihr könnt euch vorstellen, dass ganz Navadvip zu der Zeit so war wie Oxford in England oder Harvard in den USA, eine regelrechte Universitätsstadt, wo man die Schriften studierte, wo man aber auch Logik studierte und Sankhya, das heißt, wie die Welt durch die Naturelemente zusammengesetzt wird und entsteht, und also ganz philosophischen Themen. Und er hatte eine Schule unter sich, war aber von all den Schulen, die dort tätig waren, als der unangefochtene Pandit Shiromani bekannt. Also das heißt so der allergrößte Gelehrte unter den Gelehrten. Es kam dann zu einer wichtigen Begebenheit in seinem Leben. Er ging nach Gaya, vordergründig aus dem Grund, dass er dort so diese Abgaben für seinen verstorbenen Vater tun wollte. Es gab da in der damaligen Zeit so etwas, wie es in Japan und China jetzt immer noch sehr verbreitet ist, ein Ahnenkult, wo man die Vorfahren, die man hatte, segnete. Man war der Meinung, dass sie auf dem Planet der Verstorbenen waren, im Pitri Lokas, und hat ihnen dann Opfergaben aus Sesam dargebracht, um sie sozusagen noch im Jenseits zu unterstützen. Und er war auf einer solchen Ahnung, zu einer solchen Ahnenzeremonie für seinen verstorbenen Vater nach Gaia gegangen und hatte dort seinen spirituellen Meister getroffen, Ishvara Puri. Die Begegnung mit seinem spirituellen Meister war sehr, sehr wegweisend. Und zwar wird beschrieben, dass er nach der Einweihung, die dort stattfand, sich total veränderte. Er hatte zu seinem spirituellen Meister gesagt: Oh, gelehrter Meister, ich, der ich von der Schlange des Todes verfolgt werde. Sehr schönes Bild. Der Schlange des Todes verfolgt wird. Ihr alle habt so eine Schlange, die sich auf euer Fersen gesetzt hat und euch irgendwann mal beißen wird. Auch diese kleinen, großäugigen Vaishnava-Kinder. Sapa, die Schlange des Todes. Ich, der ich von der Schlange des Todes verfolgt werde. Wende mich an dich mit der aufrichtigen Bitte, dass du mir hilfst, die Ewigkeit Radha und Krishna zu erlangen. Und dann hatte er die Einweihung bekommen, und als er zurückgekehrt hat, war nach Navadvip, war er ein transformierter Mensch. Er war einfach nicht mehr der gleiche. Und es wurde am ersten Tag deutlich, als er in seine Schule oder seine Universität ging, um dort zu unterrichten. Damals war es üblich, wenn die Studenten die Bücher aufschlugen, um mit dem Studium zu beginnen, dann haben die laut gerufen: Hari Hari, was der Name Gottes ist. Hari Hari. Als Chaitanya Mahaprabhu das wahrnahm, es war ja eigentlich nur eine übliche Sache, so wie Yamananda ist, glaube ich, ein Musiklehrer, wenn deine Schüler ihre Notenblätter aufschlagen, können sie das eigentlich einführen, dann können die ja auch sagen, Hari Hari. Ne? Wäre eigentlich eine gute. Macht ihr das schon? Noch nicht. Also es war eigentlich so eine übliche Sache, wie man sich in unserem Kulturkreis freudig begrüßt mit Grüß Gott. Ne? So haben die. Man denkt sich dabei nichts Großes. Man erwartet nicht, dass der jetzt der Nachbar, dem man jetzt sagt Grüß Gott, dass der jetzt losläuft mit ekstatisch erhobenen Händen an alle Türen der Nachbarn klopft und sagt Gott zum Gruß. Nein, es ist mehr so eine übliche Redefloske, die eigentlich keine direkte Aufforderung so mit sich bringt. So war das auch bei den Studenten, die machten die Bücher auf und sagten Hari Hari. Chaitanya Mahaprabhu aber nahm das ganz und gar anders wahr. Was für andere eine ganz normale Floskel war, war für ihn das Singen seines geliebten Herrn. Hari, Hari, Krishna, der als Hari bekannt ist, derjenige, der einen frei macht von allem Leid. Nicht? Und er hat dann angefangen, die ganze Unterricht nur über verschiedene Episoden aus Krishnas Erscheinen auf dieser Welt zu sprechen. Er wurde dann gebeten, grammatikalische Sonderfälle zu erläutern, aber er sagte, alles, was die Sprache ausdrückt, ist eigentlich nur ein Lobpreis Gottes. Und je weiter sie sich davon entfernt, desto verkorkster und unnotwendiger wird sie. Und die Studenten waren das nicht gewohnt, vom Professor so ekstatische Äußerungen zu hören. Und sie haben sich ein paar Mal getroffen, um den Unterricht, wie sie es gewohnt waren, fortzusetzen. Aber Chaitanya Mahaprabhu brach jedes Mal in ekstatische Lieder aus, fing an zu tanzen plötzlich im Unterricht. Stell dir mal vor, ich springe hier plötzlich auf und fange an, auf dem Tisch zu tanzen. Nicht? Ihr würdet sagen, naja, also wir haben uns das ein bisschen normaler vorgestellt im Tempel. Und es wäre außergewöhnlich. Chaitanya Mahaprabhu schließlich sagte er zu seinen Studenten, ich kann nicht mehr dieses trockene Wissen unterrichten. Am besten, ihr sucht euch einen anderen Professor. Sie sagten aber, nachdem wir dich kennengelernt haben, kann kein anderer Professor dich ersetzen. Erklär uns doch, was in dir vorgeht. Chaitanya Mahaprabhu sagte dann, es ist sehr, sehr einfach. Ich habe erkannt, dass wir eine begrenzte Lebenszeit haben, von Geburt bis zu unserem Tod, und dass es das höchste Ziel des Lebens ist, zu singen, und zwar zur Tag und zur Nacht, die heiligen Gottesnamen. Und dann sagten seine Schüler, wie sollen wir denn das machen? Was für Namen meinst du? Und dann sagte er, okay, stellt euch auf. Sie stellten sich in einen großen Kreis und dann fing er an, dieses Lied zu singen, was Yamananda und ich für euch vorbereitet haben. Hari Hari Nama Krishna Yadavai Nama. Wir singen es ganz kurz. Keine Angst, wir werden wahrscheinlich nicht ekstatisch werden. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Nama Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Nama Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Nama Hari Yadavaya Madhavaya Vritavaya Nama Yadavaya Madhavaya Vritavaya Nama Gopal Gopal Govinda Ram Srimadutu Dana Hare Gopinatha Madana Moha Hare Gopinatha Madana Moha Und so weiter. Es wurde lange gesungen. Und danach sagten seine Studenten, und wie wirst du weiterleben, wenn du nicht als Professor tätig bist? Er sagte, der Herr wird uns erhalten. Wir wollen das Singen des Heiligen Namens als unsere einzige Aufgabe im Leben pflegen und verbreiten. So, sie gingen dann und gründeten auf dieser Basis einen Kirtan-Kreis, einen Kreis, wo die heiligen Namen gesungen wurden. Und zwar taten sie das in dem Hause eines großen Devotees, Srivas Thakurs. Jeden Abend um 6 Uhr sah man, wie aus Navadvip Leute in Richtung von Srivas Sangam, dem Wohnort von Srivas Thakur ging, und die sangen dann von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens in der Früh. 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, wie viel? Das ist schon ganz schön lang. Wie viel ist das? 12 Stunden? 12 Stunden, no problem. und tanzten. Und es wird beschrieben, wie das ungefähr aussah, dass ich euch ein Bild machen könnte. Chaitanya Mahaprabhu fing meistens mit dem Singen an, er stand dann alleine und wurde sofort, als er die Namen sang, völlig absorbiert. Er verließ das äußere Bewusstsein und kam in einen tranceähnlichen Zustand, und alle, die daran teilnahmen, wurden von dieser gleichen Samadhi, könnte man sagen, dieser Krishna Samadhi ergriffen und sangen denn den ganzen Tag. Manchmal bewegte sich Chaitanya Mahaprabhu so schnell. Er hatte einen sehr hellen Körper, einen goldenen Körper aus Strahlung, sagt man, dass er aussah, als würde man eine Fackel ganz schnell in der Dunkelheit im Kreise drehen. Dann gibt es so einen Feuerkreis. Man sieht also die Fackel nicht mehr, sondern nur noch so einen lodernden Kreis. So schnell tanzte Chaitanya Mahaprabhu in dem Agni Nritya, dem Feuertanz. Zunächst einmal, es war sehr interessant, hat er das nicht mit der Öffentlichkeit geteilt. Im Srivasangam waren nur diejenigen zugelassen, die in ihrem Herzen Bhakti oder Hingabe zu Krishna trugen. Außenseiter mussten vor den Türen stehen und spekulieren, was dort im Inneren vor sich ging. Es war also ein Closed Circle am Anfang. Und Chaitanya Mahaprabhu tat das bewusst, weil er wollte, dass die Devotees um ihn herum stark werden und dann die Schwierigkeiten, die er schon voraussah, den trotzen konnten. Der nächste Schritt war, dass er seinen Devotees sagte, singt auch während des Tages, kommt zusammen bei euch zu Hause und bildet kleine Gruppen, so viele wie auf einer Türschwelle Platz finden. So, wenn ihr etwas über indische Architektur wisst und über die Breite von indischen Gesäßen, dann wisst ihr, dass genau 5 Leute auf einer Türschwelle passen. So waren also kleine Gruppen von jeweils 5 Devotees, die also im Hause sangen und auf diese Weise das Singen der Gottesnamen verbreiteten. Die Schwierigkeiten, die Chaitanya Mahaprabhu erahnte, ließen auch nicht lange auf sich warten. Zu der Zeit stand nämlich Bengalen, und das, was ich erzähle, findet statt in Bengalen, unter muslimanischem Regime, die also alles taten, um eine Verbreitung von nicht-islamischen Religionsvorstellungen zu unterbinden. Ich habe einmal für einige Zeit in Afghanistan gelebt, in Kabul, und dort eine Schule geleitet für Hindu-Kinder, die in einer Minderheit dort waren. Und ich weiß, ich war damals so enthusiastisch, bin so wie ich jetzt auch noch bin, und wollte unbedingt das Singen der Gottesnamen verbreiten. Was ich dann tat, war, dass ich eine kleine musikalische Gruppe bildete und meine Dienste anbot in Indoor-Performances, wie sagt man, da Auftritten, die eben nicht auf der Straße, sondern in Häusern stattfanden. Und wir wurden eingeladen und meistens anlässlich von Hochzeiten, waren wir so die Hochzeitsband. Mir war das aber recht, solange ich Hare Krishna und Gopal, Govinda, Ram, Srimadu, Sudan und ähnliche Gottesnamen singen konnte. Aber das verbreitete sich dann so schnell, dass Mörder auf mich gehetzt wurden und ich musste also mit Leibwächtern unter strikter Bewaffnung durch die Stadt gehen, weil mein Leben also in ständiger Gefahr war. Warum? Ja, weil die das nicht tolerierten, dass eben nicht muslimanische oder islamische Religion dort in Kabul Verbreitung fand. Das war zur damaligen, das liegt jetzt erst 25 Jahre zurück, 500 Jahre wurden also drakonische Strafen verhängt über diejenigen, die in den muslimanischen Staaten das Singen der heiligen Gottesnamen verbreiteten. Das war also schlimm. So, es kam also dazu, dass schließlich die Häscher kamen und überall dort, wo gesungen wurden, da kamen sie und nahm zunächst einmal diese Tontrommeln, die Ratna Manjari gesprochen hatte, und zerstörten die. Braucht man nur mit heftig auf dem Boot zu werfen, dann zerbrechen die. Und dann drohten sie eben den Leuten an, nicht nur die Trommeln zu zerbrechen, sondern auch Genicke und Schädel zu zerbrechen. So, es kam Chaitanya Mahaprabhu zu Augen und nicht zu Ohren, dass ein großer Widerstand gegen das Singen der heiligen Namen von Seiten der Regierung, der islamischen Regierung, da kam. Wisst ihr, wie er darauf reagierte? Er sagte, das macht jetzt nichts, das Singen der heiligen Namen Gottes ist die ewige Betätigung der Seele. Ich rufe auf zum gewaltlosen Widerstand. Und so sammelten sich dann Hunderttausende, das müssen so, ich hörte mal, eine Schätzung war 500.000, eine halbe Million, andere sagen eine Million von Devotees am Abend und sanden in einer ganz langen Prozession die ganze Nacht hindurch die heiligen Namen Gottes und zogen zu dem damaligen islamischen Befehlskommandant, den Kazi, Chan Kazi, und überzeugten ihn, dass das Singen der heiligen Namen Gottes das universale Prinzip sei, um Gottes Liebe zu entwickeln. Und der Chan Kazi wurde dann, stellt euch das nur mal vor, der wurde ein großer Anhänger von Chaitanya Mahaprabhu. Der hatte ein Symbol, ein islamisches Symbol, das sah ungefähr so aus. Feucht bitte mal den Zeichnung meiner Finger. So. Dann gab es hier so Wunden. So. Und dann wurde der Kreis geschlossen. Das ist das gleiche Symbol, was auf unserem Eingangstor, was hin zur Zürich-Bergstraße steht, zu finden ist. Chaitanya Mahaprabhu, nachdem der Kazi ein Devotee geworden ist, nahm dieses Symbol und tat dann das Tilak-Zeichen, das Vishnu-Zeichen, auf das Symbol rauf. Und so wurde es seit dem Zeitpunkt ein Symbol, was auf Sankirtan, auf Prozession, wo der heilige Name gesungen wird, überall mitgetragen wird. Selbst heute noch, wenn Uddhava die Sankirtan-Party von dem Züricher Tempel auf die Straßen in Zürich nimmt, tragen sie wahrscheinlich dieses Symbol, weil es bedeutet, das ist ein universales Prinzip, das Singen der heiligen Namen Gottes. Es ist nicht abhängig von irgendwelchen religiösen Anbindungen, die ja oft ein bisschen engstirnig sind und ein bisschen, sagen wir mal, so kultisch, nicht? So wurde das also dann auf die Straßen Navadvips getragen und von da verbreitete sich das Namen, singender Namen Gottes über ganz Indien. Schließlich, nachdem Chaitanya Mahaprabhu Navadvip verlassen hatte, ging er nach Jagannath Puri, einer Küstenstadt in Indien, und hat dort bei der alljährlichen Rathayatra-Prozession Millionen von Menschen zum Singen der heiligen Namen angeleitet. Da waren Millionen, könnt ihr euch das vorstellen? 20 Millionen wird geschätzt pro Umzug. Die sangen und die kamen aus verschiedenen Teilen Indiens zu diesem Rathayatra-Fest, lernten das Singen der heiligen Namen auf dem Rathayatra-Fest kennen, brachten das in ihre Heimatdörfer und Heimatstädte und verbreiteten es. Verbreitete sich wirklich wie eine Tsunami-Woge, die alles mit ergreift, wo es hinkommt. Und in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, verbreitet sich dieser Kirtan, dieses Singen der heiligen Namen Gottes, überall auf der ganzen Welt. Auch unabhängig von der Hare Krishna-Bewegung. Ich selber reise sehr viel und war auch in Amerika lange Zeit und habe dort gesehen, wie die Kirtan-Bewegung, das Singen der heiligen Namen, einen unglaublichen Zuwachs erfährt. Zum Beispiel war ich letztes Jahr auf einem Bhakti-Fest in Kalifornien und da sangen ganz viele Leute und auch Bands die heiligen Namen Krishnas, so, auch so die Sängerin von Madonna und alles war also am Chanten. Heute ist das richtig eine große Bewegung und sogar innerhalb der Hare Krishna-Bewegung sieht man jetzt in dieser Zeit eine Rückbesinnung auf diese Zeit und auf diese Werte. Es verbreiten sich auch bei uns endlich ganz, ganz entscheidend in alle Winkel hinein. Nun, was ist Kirtan? Die Sanskrit-Silbe Kirt heißt so viel wie Lobpreisen und Kirtan ist also eine Musik, die zur Verherrlichung Gottes gesungen wird. Wer genau oder warum wird der Höchste genau lobpreisen? Weil es heißt, dass es wegen vier Dingen geschieht. Wegen Krishnas außerordentliche Schönheit wird er besungen. Krishnas größte, sagen wir mal, Eigenschaft, wenn ihr so wollt, oder die größte Anziehung, die größte, ich will mal sagen, die begeisternde Qualität Gottes ist seine Schönheit. Jeder, der in seine seine Gegenwart kommt und seine Schönheit sieht, kann nur noch für den Rest des Lebens nach dieser Persönlichkeit suchen, weil er von der Schönheit so so bewegt wird. Die Gopis, die großen geweihten Krishnas, verfluchen den Schöpfer. Sie sagen: Schöpfer, du hast keine Ahnung, wie man schöpft. Denn du hast Augen geschaffen, die blinzeln. Macht ihr das auch in der Schweiz, wenn man die Augen immer so auf und zu macht oder zu und auf macht? Die blinzeln. Und für den Bruchteil einer Sekunde, wo sich das Augenlid schützend über das Auge schließt, kann ich über Krishna nicht sehen. Deswegen, weil du uns keine Fischaugen gegeben hast, die nicht blinzeln, bist du also ein Versager, oh Schöpfer. Also ihr könnt sehen, das kann man nur sagen, wenn man wirklich ganz und gar beeindruckt ist von der Schönheit Krishnas und es nicht einmal tolerieren kann, dass für den Bruchteil einer Sekunde sich die Augen schließen und es denn nicht sehen kann. Eine andere Eigenschaft, weshalb Krishna gepriesen wird, ist sein außerordentlicher Mut. Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt kein Hindernis und nichts, was er nicht tun könnte für seine Devotees. Wir hören das zu Krishnas Erscheinen. Krishna öfters die Asuras, also richtige Dämonen, beseitigte. Mit diesen Dämonen, die zu der damaligen Zeit da waren, sind nicht so kleine Dämonen wie Hitler und Stalin gemeint, sondern mehr solche, wie in den neuzeitlichen Filmen dargestellt werden. Sauron. Habt ihr von Sauron gehört? Herr der Ringe. Also richtig so, richtige Kaliber. Nicht? Kamsa hießen sie und Yarasandra und Chanura Mushtika und so weiter. Krishna hat diese Dämonen einfach dazu befreit. Eine dritte Eigenschaft, weswegen Krishna lobpriesen wird, ist wegen seines außerordentlichen Wissens. Könnt ihr euch vorstellen, Krishna weit im Herzen eines jeden und er ist es, von dem die Erinnerung, das Wissen und auch das Vergessen eines jeden herrührt. So, Krishna ist auch der Ursprung der vedischen Literatur und aus diesem Grunde, weil er der Ursprung allen Wissens ist, wird er lobpriesen. Zum Schluss wird Krishna lobpriesen wegen seiner außergewöhnlichen Tätigkeit. Eine Tätigkeit, von der wir Kenntnis haben, die wir in der materiellen Welt existieren, die wir nicht also befreit sind vom materiellen Einfluss. Eine Tätigkeit, die wir wissen, ist, wie Krishna die Welt schöpft. Er atmet einfach aus. Und genauso wie ein Mensch, der unter Wasser ausatmet, ganz viele Luftbläschen kreiert, so tut Krishna nur durch das Ausatmen und das Wollen die Blasen der Universen mühelos, ohne da ein Zeichenbrett zu brauchen und mathematische Berechnungen kreieren. Das ist zu außergewöhnlichen Tätigkeiten fähig. Aber es heißt, diese Tätigkeiten, die Tätigkeiten Gottes in Bezug auf die materielle Welt, sind wirklich, wie sagt man das, in Norddeutsch sagt man kleine Fische, also nichts Besonderes, seine wirklich außergewöhnlichen Tätigkeiten finden in der spirituellen Welt da statt und haben alle etwas zu tun mit dem mit Liebe, dem liebevollen Austausch zwischen Krishna und seinen Devotees. So, wie soll jetzt der Kirtan gemacht werden? Das ist auch ein interessanter Punkt. Mit Instrumenten wie die Zimbeln, wie Händen, Hände sollen tanzen, man sollte dazu tanzen, das ist auch wichtig. Ich finde das sehr bedeutsam, weißt du, wenn du singst und tanzt, kannst du sehr schnell ganz und gar andere Zustände in deinem Leben erreichen. Viele von uns sind ein bisschen verstockt und verknorzt, das fällt mir immer auf, aber wenn man singt und tanzt, löst sich das alles und man kann in ganz schneller Zeit durch das Singen der Gottesnamen und dass man das im Tanzen ausdrückt, eine unglaubliche Veränderung im Leben erreichen. Ich würde euch wirklich mal vorschlagen, versucht mal einen Monat jeden Tag bei euch zu Hause im Zimmer zu singen und zu tanzen. Ich garantiere euch, dass ihr eine ganz andere Ausstrahlung habt, nicht mehr so verhärtet und so einfach so eingeengt und so reserviert und so. Ihr werdet so merken, dass ihr richtig ekstatisch werdet. Also könnt ihr euch das vorstellen? Man singt und tanzt und vielleicht noch springt dabei. Also, das ist schon ein Statement, finde ich. Ne? Das ist, da bricht man aus der Herrschaft des materiellen Geistes, des materiellen Denkens. So, am Ende der Nacht im Kirtan sollte man Ehrbietung machen, denn man verneigt sich vor Krishna, der erschienen ist und seine göttliche Gegenwart spürbar machen ließ, während seine Devotees singen und tanzen. Es gibt ja einen Text in den Heiligen Schriften, habt ihr ihn vielleicht schon einmal gehört, in dem dies gesagt wird. Da kommt der große Weise Narada Muni zu Krishna und fragt, wo ist dein beständiger Aufenthaltsort? Wo wohnst du ständig? Eine gute Frage, ne? Gott, wo bist du ständig anzutreffen? Heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, wenn jemand das fragt, wo kann ich dich ständig treffen? Na, auf meiner E-Mail-Adresse. da bin ich also immer. Aber Krishna hat keine, in dem Sinne keine Computerverstrickung. Und er sagte dann auf diese Frage hin, ich bin also nicht, so sagte er, ständig im Königreich Gottes, Krishna. Oder Gott verlässt das auch und hat verschiedene Missionen und Aktionen in der Welt. Ich bin auch nicht im Herzen der mystischen Yogis, die über mich meditieren. Ich bin manchmal da, aber auch sehr oft nicht da. Ich bin aber dort anzutreffen, hundertprozentig anzutreffen, wo sich meine Devotees versammeln und meine heiligen Namen singen. Da komme ich. Tata Tishtami Narada. Tishtami heißt, Tishta heißt, an dem Platz bin ich, und Ami heißt ich. Tishtami. Ich bin jetzt an diesem Ort anzutreffen. Die permanente Adresse. Ihr werdet sehen, wenn ihr mit, also, oder wir erleben das, wenn wir zusammenkommen und die heiligen Namen Krishnas singen, wie wir es heute Abend machen werden. Also wir haben ja jetzt schon eine Stunde mit Ambika gesungen. Und heute Abend werden wir nochmal 2,5 Stunden singen. Dann fühlt man eine göttliche Gegenwart. Man fühlt, der Herr hält sein Versprechen. Das Singen zieht also Krishna an. Ich möchte jetzt noch etwas, zwei wichtige Punkte machen. Ich möchte dazu kommen, zu fragen, in welcher inneren Haltung sollte man singen, sodass das Singen tatsächlich Gott anzieht? In welcher inneren Haltung sollte man die Gottesnamen, die machtvoll sind, lobpreisen? Ich denke, dies ist eine ganz wichtige Frage, weil ich sehen kann, dass aus der eigenen Erfahrung, dass manchmal beim Singen man sich einfach nur gelangweilt fühlt und denkt, wann ist es vorbei und es gibt was zu essen. Nicht? Also das habe ich oft erfahren und ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht. Das liegt daran, dass man nicht in der richtigen inneren Einstellung ist. Nur Kirtan, der mit der richtigen inneren Einstellung ausgeführt wird, zieht Krishna tatsächlich an. Und Chaitanya Mahaprabhu, der Begründer dieser Bewegung, sprach von 2 inneren Einstellungen, die sehr wichtig sind, damit diese göttliche Gegenwart auch deutlich spürbar wird und erfahrbar. Die erste innere Einstellung ist, dass man tatsächlich eine Haltung der Demut annimmt, der Bescheidenheit. Was damit gemeint ist, dass man real wird, dass man versteht, ich bin eine kleine Seele, jetzt im Augenblick in einem physischen Körper gefangen, der zwischen Geburt und Tod da irgendwie ein paar Bewegungen macht und dann ins Grab stolpert. Ich sage es jetzt mal ein bisschen deutlich. Man erkennt mit einer Vision der Wirklichkeit, dass man eine kleine Seele ist, abhängig von Krishna. Und das führt einen dazu, nicht jetzt wie wir es in unserer Zivilisation leider so oft treten, in einen Minderwertigkeitskomplex zu kommen, also wo man dann denkt, ich bin so schlecht, ich bin so unbedeutend, ich bin so gar nicht und nichtig. Nein, diese Demut, das ist sehr wichtig, führt einen nicht dazu, sagen wir mal, so eine kleinliche Bauchnabelschau zu machen und sich einfach nur mit sich zu beschäftigen. Demut bedeutet, dass man über Krishna nachdenkt und seine Herrlichkeit nachdenkt, dass man sich in ihn absorbiert und eben weniger mit sich beschäftigt ist und nicht mehr so egozentristisch geht. Also das ist die erste Haltung. In Chaitanya Mahaprabhu Sprache heißt es, wer sich demütiger dünkt als das Stroh in der Gasse, duldsamer noch als ein Baum, bereit allen anderen Ehre zu erweisen, ohne für sich selbst Ehre in Anspruch zu nehmen. Er kann ständig die heiligen Namen Gottes singen. Und die zweite Art, die zweite innere Ausrichtung, die für den Kirtan sehr wichtig ist. Ich sehe, für manche wird es ein bisschen viel, ihr braucht euch noch 5 Minuten zu konzentrieren, dann habt ihr es geschafft. Die zweite wichtige Ausrichtung, die im Inneren wichtig ist, ist ein Gefühl der Sehnsucht. Nayanangaladurashudaraya, sagte Lord Chaitanya, mein Herr, wann werden meine Augen verschönt werden von Tränen? Es gibt Tränen, die euch schöner machen. Es gibt Tränen, die euch das Gesicht verzerren, das sind die egoistischen Tränen, oh, mir geht's so schlecht. Aber es gibt gottesbewusste Tränen. Mein Herr, wann werden meine Augen verschönt werden durch solche Tränen, die fortwährend fließen, wenn ich deinen heiligen Namen chante? Wann wird mir die Stimme brechen und sich meine Haare zu Berge sträuben, wenn ich deinen heiligen Namen auf meine Zunge nehme? Nicht? Also der Wunsch, wirklich Eintritt zu finden in diese, ich würde mal sagen, in die Nähe Gottes, ist ganz, ganz wichtig. Mein spiritueller Meister war einmal auf einer Vorlesung hat einmal eine Vorlesung in Hyderabad gegeben, in dem indischen Bundesstaat Andhra Pradesh. Und es waren ganz viele Leute da, ich nehme an, so um die 20.000. Und am Ende seiner Vorlesung bat er um Fragen. Und diese Fragen, damit das irgendwie manageable war, wurden also von den Fragestellern aufgeschrieben auf ein Blatt Papier. Es wurde zusammengefasst, also zusammengefaltet und nach vorne gebracht. Und Prabhupada hat dann von einem Sekretär über Mikrofon vorgelesen, sodass die anderen alle die Frage hören konnten. Und da war also eine der sagte, also Krishna ist ständig meiner Großmutter erschienen, und sagte der Fragesteller. Wir sahen, dass sich um Grossi, also Grossis Großmutter, eine Wolke bildete und dann hörten wir das Schmatzen von Krishnas Lippen, während er gestillt wurde von meiner Großmutter. Man merkte als Prabhupada, und die Frage war dann, was halten Sie davon, Swamiji? Und man merkte, wie Prabhupada diese Frage gestellt war. Er fand das eigentlich ein bisschen geschmacklos, wie es vielleicht uns allen geht. Gott erscheint einem Menschen und wird gestillt von dem Menschen, der schon über 80 ist oder 90. Er hat irgendwie so dysfunktionale Elemente in sich, sagen wir mal höflich so. Prabhupada hörte sich's an, aber er wollte natürlich jetzt nicht diesen Menschen so vielleicht bloßstellen oder lächerlich machen, oder er musste eine Antwort finden, wo er gleichzeitig die Stimmung von Chaitanya Mahaprabhus wiedergab zu der Fragestellung nehmen. Und ich sah, wie er dann aber trotzdem nicht anders konnte. Und es kam dann so ganz echt aus ihm hervor, so wie aus einem Vulkan vielleicht die wunderschöne rotglühende Lavaerde hervorbricht. Ne? Und er sagte, well, für einen Devoti Krishnas, der seine heiligen Namen singt, ist es sehr wichtig zu verstehen, dass er sich nach Krishna sehnt. Er bildet sich noch nicht ein, Gott voll und ganz gesehen zu haben. Wie die 6 Goswamis von Vrindavan. Die gingen durch Vrindavan und riefen überall, wo bist du Krishna? Bist du am Govardhan-Hügel oder am Yamuna-Fluss? Das ist also man nennt das diese innere Haltung wie Pralamba, die Sehnsucht des Herzens nach dem noch nicht erreichten Geliebten. Die bringt den Geliebten sehr schnell daher. Und Chaitanya Mahaprabhu hat das auch gelehrt. Wenn man sitzt und singt, sollte man nicht sich einfach so hinsetzen und jetzt so singen wie neuen gesellschaftliche spirituelle ein neuer spiritueller Hit sozusagen oder eine neue spirituelle Beschäftigung. Man sollte sich kurz zentrieren und verstehen, ich bin eine Seele, die wieder die Gemeinschaft mit dem Höchsten sucht. Und diese Vipralambamut, diese Sehnsucht sollte man in das Singen der Gottesnamen hineinbringen. Und dann ist Krishna sehr schnell bereit, im Herzen zu erscheinen. Gut, das ist ein bisschen über Gauranga Mahaprabhu, die geschichtlichen Entwicklungen seiner Bewegung. Wir sind ja so etwas wie ein Ableger dieser Bewegung, kann man sagen, im Westen. Wir sehen uns jedenfalls so und sehen da unsere spirituellen Ursprünge. Ich habe ein bisschen gesprochen über seinen Hauptprozess, das Singen der heiligen Gottesnamen, und auch über die innere Einstellung, die nötig ist, damit der Höchste auch erscheint in Form seiner Namen. Jetzt möchte ich euch eine kleine, sagen wir mal, etwas mitgeben von meinem Herzen. Ein kleines Geschenk geben, wenn ihr so wollt. Eine kleine spirituelle Aufgabe, die ihr ausprobieren könntet. Warum geht ihr nicht nach Hause? Also nicht jetzt sofort, sondern wenn ihr nach Hause geht, nach dem tollen Festmahl oder nach dem heutigen abends singen, also wenn ihr nach Hause geht, und nimmt dieses Singen mit nach Hause. Ich meine das ernst, dass man also nicht jetzt nur singt, wenn man im Tempel ist oder sich das anhört im Tempel mit einer etwas, ja, entweder mit einer musikalisch begeisterten Haltung oder einem, naja, das lasse ich jetzt über mich hergehen, bis es zu dem kostbaren und köstlichen Festessen kommt. Da muss man, eine Rose kann man nur haben, wenn man auch die Dornen in Kauf nimmt. Ich meine, jetzt wirklich, warum probiert ihr diesen Prozess nicht einfach mal aus? Ihr singt zu Hause, vielleicht geht ihr im Tempel, kauft euch ein Harmonium oder so einfache Rhythmusinstrumente wie die Cartels. Man kann das leicht lernen, es ist nicht so schwierig. Ich bin also wahnsinnig unmusikalisch, selbst ich kann das spielen. Und singt einfach zu Hause, so viel wie möglich. Wirklich wahr, ihr werdet eine total interessante Erfahrung machen. Ich habe jetzt neulich gehört in meinen Forschungen, in Japan hat man eine unglaublich interessante Erfahrung gemacht. Und zwar hat man die Erfahrung gemacht, weil es da so viel Stress gab, dass man den Stress ganz einfach bekämpfen kann. Es klingt jetzt wirklich blöd und japanisch, also so wie ich das nicht sage. Ich wollte sagen, sehr leistungsbewusst. Nicht? Man hat rausgefunden, wenn sich die Studierenden einfach so ein Bleistift in den Mund klemmen und der Mund macht dann also so, statt so frustrierte Mundwinkel zu entwickeln, wie man es oft in der Schweiz auch sieht bei den Menschen. Man klemmt einfach was dahinter. Dann wird dadurch, dass die Muskulatur, also des Gesichtes in diesem Fall, eine lächelnde, offene Haltung annimmt, wird der Stressfaktor unglaublich bekämpft. Ja, also das ist Lächeln ohne Grund, könntet ihr sagen. Ne? Und man hat herausgefunden, dass das unglaublich wirkt. Vielleicht sind manche von euch Studenten und sind in extremem Stress. Klemmt euch einmal Bleistift zwischen die Zähne. Nun stellt euch mal vor, wenn schon das Klemmen eines Bleistiftes, was also eine muskulöse Annäherung an das Lächeln hervorbringt, ich sage nur Annäherung, wenn das schon solche Wirkung hat, was für eine, ich will mal sagen, spirituelle Wirkung wird wohl eintreten, wenn ihr zu Hause einfach singt und die Hände so nach Nananifia, so nach, ne? Was das für eine Wirkung hat. Ihr werdet hundertprozentig physisch gesund werden und spirituell erleuchtet. Hundertprozentig. Ich weiß, manche von uns denken, oh ja, also ich bin jetzt ein ganz normaler Mensch, ich neige nicht zu spirituellen Experimenten. Aber probiert es trotzdem mal. Nicht? Einfach mal eine Woche, jeden Tag singen, vielleicht eine Stunde und tanzen zu Hause. Vielleicht reichen auch am Anfang 10 Minuten oder 5 Minuten am Tag. Und seht, was geschieht. Es wird ein großes Ergebnis kommen. Also man sollte allerdings natürlich die Gottesnamen singen. Also ich würde jetzt nicht irgendwas singen, alle meine Entchen oder so. Weil es geht offensichtlich in erster Linie um das Wort. Deswegen. Gut, das ist meine kleine Frage an euch, meine kleine Inspiration, mein kleines Geschenk. Ich mache das regelmäßig und mir geht es wirklich, seitdem ich das mache, also wirklich, es gibt kein Problem mehr in meinem Leben. Es ist einfach verschwunden, es ist weggesungen und weggetanzt. Ja? Gut, das war, was ich euch, ich wollte euch also einen kleinen historischen Abriss geben und eine spirituelle Begründung für das Singen, das habe ich getan. Und jetzt habe ich euch noch eine kleine Aufgabe gegeben, vielleicht wollt ihr es tun, vielleicht wollt ihr noch ein bisschen warten und sehen, ob es andere machen und was die erfahren dabei und dann später einsteigen, wie ihr möchtet. Gut, dann schaue ich jetzt mal verstohlen auf die Uhr, dass es keiner sieht. Ich glaube, wir haben den Zeitpunkt erreicht. wo diese Vorlesung zu einem Ende kommt. Wir servieren jetzt gleich das Festmahl, oder? Ich wünsche euch einen ganz tollen Aufenthalt noch bei uns im Tempel. Bitte nehmt teil an diesem wirklich schönen Festmahl, das auch nach allen Regeln der Kunst gekocht ist und geweihte Speise ist. Und wenn ihr Lust habt, heute Abend fangen wir an, noch zu singen. Ich glaube, so um 7.30 Uhr geht es los. Ne? 7 Uhr. Genau, um 7 Uhr geht es los im Tempel. Alles Liebe und Gute, fühlt euch wohl bei uns und Hare Krishna.